Ja, nochmal einen schönen guten Abend an euch alle und es ist so schön, euch alle zu sehen. Wenn ihr einmal Lust habt, das, was ich heute Abend erleben darf, zu erleben, dann müsst ihr einfach auch mal predigen oder Musik machen oder Technik oder so. Ich sehe da nicht 5x5, sondern 7x7 Gesichter, jetzt gerade aber vor allen Dingen meins. Es ist einfach mal unheimlich interessant, was da passiert und es ist unheimlich heiß. Und vor lauter Hitze ist mir schon ein Bart hier gewachsen. Ihr seht ja schon, also das treibt hier aus. Ja, im Ernst, ich bin froh, mit euch heute zusammen zu sein bei einem Thema, das die Jele schon angeschnitten hat. Und wenn ich euch so erwartungsvoll anschaue, dann frage ich mich, ja, brauchen wir das überhaupt? Wir sind doch schon eine gute Gemeinschaft, aber vielleicht fehlt uns ja noch ganz viel oder gerade ganz viel und wir sind gespannt, wie es nach Corona weitergeht. Ich möchte mal ganz nach vorne schauen, Appetizer für jetzt dann gleich. Ich möchte am Schluss nochmal darauf zurückkommen, was ist denn nach Corona und wie starten wir neu, wenn wir uns wirklich hier im großen Saal wieder alle gemeinsam begegnen. Ich möchte euch jetzt schon drücken, ich werde es dann später tun. Ja, heute Abend sind wir wieder im Thema In und Jele hat uns ja sozusagen schon an das Tor geführt, dieses Gartens, den wir gleich betreten werden, dieses Bild vom Leib, dieses Bild von der Vielfalt, von dem Zusammenkommen. Aber sie hat auch schon verraten, dass ich am Anfang euch ein bisschen zeigen möchte, was wir denn in der Vergangenheit so alles gemacht haben miteinander in diesem neuen Jahr 2021 mit dem Thema In. Und jetzt weiß ich nicht, ob die PowerPoint schon gleich kommt. Sie kommt auch schon. Und wenn ihr die für mich noch ein bisschen größer machen könnt, genau, dann halt sehe ich auch was. Vielen Dank, wunderbar. Ja, 2020, bevor wir ins Thema In gestartet sind, haben wir uns mit dem Thema Ab beschäftigt. So ungefähr von der blauen Nacht oder nicht blauen Nacht bis zum Jahresende. Es ging um den liebenden, barmherzigen Vater. Und dann sind wir rübergerückt ins Thema In. Und wir hatten ein Geschenk, nämlich die Jahreslosung, Lukas 6, 36. Das uns so wunderbar von Gott, dem Barmherzigen, zur Gemeinschaft geführt hat. Gott, der barmherzig ist, der uns Barmherzigkeit schenkt, der so einen Widerschein von Barmherzigkeit in unserem Leben ausmacht, der sagt uns, seid auch ihr barmherzig, nehmt es an und lebt es auch miteinander für euch in der Welt hier. Und damit waren wir in der Gemeinschaft. Und wir gingen dann einen Schritt weiter im Februar. Wir hatten einen Gast aus Würzburg, den Daniel Klein. Und der hat uns hineingeführt in das, was Jesus mit Gemeinschaft gemacht hat. Das Brotbrechen, die 5000, die Brotvermehrung. Aber auch die Versuchung, dass er sich zum König machen lässt, nach menschlichen Vorschlägen. Und Jesus kennt diese Versuchung aus der Wüste und er sagt, nein, zieht sich zurück auf den Berg, um dann später in Vollmacht den Jüngern über den See hinweg zu begegnen. Allein und gemeinsam. Das hat uns Daniel Klein deutlich gemacht. Im März sind wir dann noch einen Schritt weitergegangen mit unserem Thema und wir haben uns überlegt, Kleingruppen, was eigentlich ist eigentlich mit Gemeinschaft gemeint? Wir haben uns parallel dazu beschäftigt mit Bonhoeffers gemeinsamen Leben. Und Bonhoeffer sagt, wir sind, wenn ich allein sein kann, der hüte sich vor Gemeinschaft. Und wenn ich in der Gemeinschaft stehe, der hüte sich vor dem Alleinsein. Also dieses Zusammenwirken von Alleinsein und Gemeinschaft, das ist ja das, was Jesus vorgelebt hat und Bonhoeffer aufgezeigt hat. Ja, und dann waren wir schon im März und da hat uns Ebi an die Hand genommen und hat gefragt, was ist denn eigentlich in der Urgemeinde los? Und was bedeutet es für die Kirche und was bedeutet es für den CVM? Und schließlich im April hat uns Olli mitgenommen in die Charakterschule der Gemeinde. Was macht eigentlich Gemeinschaft aus? Wir haben jetzt sozusagen am Eingang dieses Tores zu dem Garten des Leibes nochmal zurückgeschaut, wo kommen wir eigentlich her? Diese Dinge hängen natürlich alle miteinander zusammen und heute möchte ich euch ein Stück weiterführen. Ich möchte euch hineinführen in den Gedanken, dass Gemeinschaft etwas Wunderbares ist, aber dass Gemeinschaft auch ganz schwierig sein kann. Und ich glaube, wir können jetzt eine Folie weiter starten. Jesus führt uns in die Gemeinschaft. Aber die Gemeinschaft kann auch ganz schön herausfordern. Wie gelingt geistliche Gemeinschaft? Und das ist das, was wir heute Abend bedenken wollen. Wie gelingt eigentlich geistliche Gemeinschaft? Starten will ich dabei mit dir zusammen und erstmal dich fragen, du hast ja gerade schon in der Breakout-Session nachgedacht, wie geht es denn dir so? Welche Ereignisse haben dich beschäftigt zum Thema Gemeinschaft? Ich möchte euch mit der nächsten Folie einladen zu zwei Gedanken. Und zwar zum einen, was ist geistliche Gemeinschaft für dich in der Vergangenheit gewesen? Inwiefern Geschenk? Und wonach sehnst du dich, wenn wir uns wieder unbeschränkt treffen dürfen? Was ist also deine Sehnsucht nach Gemeinschaft? Und auf der anderen Seite geistliche Gemeinschaft als Aufgabe. Wo hat dich geistliche Gemeinschaft in der Vergangenheit herausgefordert? Ich möchte mit euch ein kleines Experiment machen. Ihr könnt diese beiden Plakate oder Zettel zu Hause beschriften. Ihr könnt aber auch gerne, wenn ihr mögt, das in den Chat reinschreiben als Nachricht an mich. Oder, nein, ich bin ja gar nicht dabei, dann müsst ihr es an die Angelika schreiben. Oder auch an alle, das wäre am einfachsten, was dich beschäftigt. Und ich würde euch für diese beiden Aufgaben, wir lassen die Folie jetzt einfach mal so stehen, ich würde euch für die beiden Aufgaben mal so 2 Minuten geben zum Nachdenken. Wenn es euch stört, dass ihr jetzt so still vor dem Bildschirm sitzt, dann könnt ihr dann auch gerne mal in den 2 Minuten ausmachen, euch zurücklehnen und fragen, wie geht es denn mir mit Gemeinschaft als Geschenk und als Aufgabe? Ja, das war ein richtiges Chatgewitter. Vielen Dank. Viel Vorfreude auf Gemeinschaft und ich kann euch nur sagen, ich teile es von ganzem Herzen, euch wieder hier zu sehen und auch zu umarmen. Und da waren auch viele Beispiele davon, was dann konkret unter Gemeinschaft erlebt werden soll. Gemeinschaft als Geschenk, als geistliche Heimat, als tiefe Beziehung, als beglückende Erfahrung. Vieles gelingt, manches fehlt gerade. Aber Gemeinschaft fordert auch heraus. Und wir wollen anhand von dem Leibgleichnis von Paulus, von dem die Jeli schon erzählt hat, uns heute Abend anschauen, was tatsächlich wir gemeinsam unter dem Thema, unter der Frage verstehen, wie gelingt geistliche Gemeinschaft. Wir haben uns dazu zwei Dinge überlegt. Zum einen eben diesen Text 1. Korinther 12. Ich liebe diesen Text. Und dieses Leibgleichnis wird uns heute verfolgen sozusagen. Und wenn ihr diese Frage nach der geistlichen Gemeinschaft zu Hause noch weiter verfolgen wollt, dann lade ich euch ein, doch einfach mal in einer freien Stunde die Kapitel 11 bis 14 im 1. Korintherbrief am Stück durchzulesen, weil da eine ganze Menge davon drinsteht, von dem, was geistliche Gemeinschaft ausmacht. Und das eine oder andere vielleicht auch nochmal neu für dich selber deutlich wird. Das andere neben der Bibel ist das Thema CVJM Nürnberg. Meine erste Begegnung mit dem CVJM war im Februar 1985. Und seitdem kenne ich diesen Verein mehr oder weniger gründlich. Ich war lange Zeit dann weg und dann wieder da. Und von daher wird auch diese Geschichte eine Rolle spielen. Und ich bin froh, dass Reinhard mir bei der Vorbereitung sehr geholfen hat, weil er als ehemaliger Jugendmitarbeiter und auch als ehemaliger Vorsitzender mir noch vieles erzählen konnte von dem, was den CVJM damals ausgemacht hat, um dann zu schauen, was es heute mit dem CVJM auf sich hat. Ja, 1. Korinther 12. Ich möchte euch hineinnehmen zuerst einmal, was überhaupt mit diesem Text ist, mit dem Bild von der Gemeinde als Leib, also nicht Körper, sondern Leib, wie das Julia erklärt hat. Und wie es überhaupt zu diesem Text gekommen ist. Vielleicht hilft uns auch der Hintergrund ein bisschen zu verstehen, was Paulus auch uns sagen will. Paulus ist unterwegs auf der zweiten Missionsreise in Korinth. Hier sieht man, wo das liegt, mitten in Griechenland. Und er wollte gar nicht dahin. Er wurde vom Geist über Troas nach Philippi geführt und dann nacheinander über Athen nach Korinth. Das ist das Jahr 49 ungefähr nach Christus, in dem man Korinth eintrifft. Silas und Timotheus sind dabei, sie predigen und es entsteht Gemeinde. Paulus ist lange dort, über 1,5 Jahre. Und einige Zeit später macht er eine weitere Missionsreise, seine dritte. Und er ist auf halbem Weg nach Korinth, da eilen ihn Nachrichten. Er bekommt einen Brief aus der Gemeinde und er trifft mindestens zwei verschiedene Gruppen, die viele Fragen an ihn haben. Es geht um Streitigkeiten, um sexuelle Freiheit. Es geht um die Frage nach Götzendienst. Es geht um die Frage nach dem Abendmahl und es geht um die Frage nach der Auferstehung. Es gibt viele Streitigkeiten und ein Punkt, da hat Paulus Angst um die Gemeinde, dass es um Spaltung geht. Denn es gibt welche, die sagen, dass sie eine ganz besonders wichtige Rolle in der Gemeinde spielen, weil sie besondere Gaben haben. Es gab Parteiungen, es gab ein Gegeneinander. Und es ging Paulus einerseits darum, die Fragen und die Probleme aufzugreifen, aber andererseits ging es ihm darum, tatsächlich die Einheit der Gemeinde zu bewahren. Also es war ein ganz, ganz großes und ernstes Anliegen, diesen ersten Korintherbrief aus Ephesus dann nach Korinth zu schreiben. Paulus schreibt einen langen Brief, den 1. Korinther, 16 Kapitel. Und ja, von diesem Korintherbrief reden wir und vor allen Dingen eben von dem 1. Korinther 12. Die Frage ist, wie geht man solch ein Kapitel an? Also ich war jetzt beauftragt, über den 1. Korinther 12 zu predigen und der hat 31 Verse. Ich lasse es mal bei 12. Ich würde gern drei Bögen spannen. Also ich würde diese 12 Verse in drei Bögen hineinlegen. Und ich würde bei jedem Bogen fragen, zum einen, was ist das mit Korinth? Was ist das mit Paulus? Was ist da für ein Problem gemeint? und zum anderen fragen, was hat es mit dem CVJM zu tun? Mit der Geschichte des CVJM von früher her oder mit der Geschichte, die wir vielleicht auch gemeinsam weitergehen wollen? Und ich fange an mit einem ersten Teil, nämlich mit der Frage der Vielfalt. Ich bitte euch, dass ich nicht die ganze Zeit rede. Ich hoffe, ihr könnt es gut lesen, dass ihr euch den Text kurz selber durchliest. Ja, okay. Das doch, oder? Ja, Paulus versucht, die Spaltungen oder die Spaltungsgedanken oder die Probleme in Korinth einzufangen. Und er versucht, sie einzufangen, indem er etwas vierfach gleich betont. Nämlich er betont, dass ein und derselbe Geist, ein und derselbe Herr, ein und derselbe Gott die Gaben, die in der Gemeinde sind, verteilt sind, gestiftet hat. Und dann noch einmal ein und desselben Geistes. Das heißt viermal in den kurzen Zeilen immer das Gleiche. Warum immer das Gleiche? Weil nicht die Gabe an sich mich stark macht und toll macht, sondern weil es eben um den geht, woher die Gabe kommt. Der erste Gedanke von Paulus, die Spaltungen, zumindest die Streitigkeiten zu verhindern. Und dann noch ein nächster Schritt. Gottes Prinzip der Vielfalt. Wir erkennen sie in der Natur. Es ist doch wunderbar, wie unsere Welt geschaffen ist. Es ist wunderbar, wie alles so verschieden ist. Es ist wunderbar, wie verschieden wir sind. Das ist ein riesiges Prinzip dieser Welt, dass wir in dieser Vielfalt leben dürfen. Und genauso wie die Blumen, die Vögel, alle so wunderbar unterschiedlich sind, genauso ist es mit den Gnadengaben. Paulus sagt Charismen, Gnadengaben, die wir von Gott bekommen haben. Das heißt, es gibt viele Gaben, erstens. Es gibt zweitens entsprechend viele Aufgaben. Gaben sind mit Aufgaben verbunden. Gabe, Aufgabe, Dienste. Vielleicht habt ihr ja letzte Woche in der Kleingruppe über Bonhoeffer gesprochen. Wir haben es in der Kleingruppe gemacht und wir haben vom Hören, vom Helfen und auch vom Tragen gesprochen, also verschiedene Arten zu dienen. Und dann ist noch die Frage, mit welcher Kraft mache ich das? Auch das steckt in dem Text mit drin, die Kraftwirkungen. Da gibt es ein schönes griechisches Wort, Energemata, Energemata, die Kraftwirkung Gottes, die uns dazu hilft, dass wir diese Dienste auch umsetzen können. Also die Vielfalt, die Gott uns gibt. Zu was eigentlich? Ihr seht das in dem Text jetzt auch so gelblich oder orangelich hervorgehoben, zum Nutzen der ganzen Gemeinde. Also es ist eine sehr starke Art von Paulus zu sagen, alles kommt von Gott, nicht von euch. Und alles ist verschieden, weil Gott wunderbar ist und es verschieden macht und weil wir diese Dienste auch brauchen, weil er die Kraft gibt und das Ganze zum Nutzen der Gemeinde. Es ist vielleicht jetzt für die Streithanseln in Korinth ganz schwer zu sagen, wir streiten weiter, indem wir unser Profil stärken, wenn wir diesen Text lesen. Vielleicht hilft es schon, vielleicht aber auch noch nicht. Vielfalt, ich möchte es zusammenfassen in der nächsten Folie. Vielfalt ist eine Herausforderung in Korinth, weil man sich für die Vielfalt, die ist, definiert, indem man sagt, das, was ich habe, ist besser als das, was du hast. Ich bin anders als du, deswegen bin ich besser, bin ich geeigneter, bin ich wichtiger. Und deswegen habe ich zu sagen und deswegen taufe ich dich. Und deswegen ist die Taufe mit mir, die ich tue, wichtiger als die von jemand anderem. Und lass den Apostel Paulus Apostel Paulus sein. Ich heiße Apollos, ich heiße Epaphras, ich heiße wie auch immer, ich habe jetzt das Sagen. Die Vielfalt, die fordert mich heraus. Die fordert uns heraus. Die Vielfalt in Korinth bedroht massiv die Einheit. Vielfalt ist natürlich immer ein Geschenk von Gott und es soll der Gemeinde nützen, aber Verschiedenheit ist immer auch eine Herausforderung und bedroht auch die Gemeinschaft. So ein kleines bisschen haben wir das manchmal auch unter uns, wenn wir ganz ehrlich sind. Es ist ja nicht immer nur alles gut. Warum war die Ostertagung genauso und nicht anders? Warum haben die Lieder ausgewählt und nicht andere? Warum Breakout-Sessions, die ich gar nicht mag, oder umgekehrt jetzt in der Predigt gerade keine Breakout-Session? Es gibt so viele kleine Dinge, über die wir uns richtig, richtig kräftig streiten können und die vielleicht am Ende gar nicht so wichtig sind. Früher in den 80er Jahren, als ich den Sepharim kennengelernt habe, war das noch eine ganz andere Hausnummer. Da ging es nicht um das Lied an der Ostertagung oder was auch immer, sondern es gab keine Mitarbeitergemeinschaft. Es gab drei Abteilungen, eine Hauptabteilung, eine Bäckerabteilung und eine Jugendabteilung. Und die Jugendabteilung, das waren zwei Lager, die sich ziemlich unversöhnlich gegenüberstanden. Eigentlich waren wir mindestens vier Teile. Wenn der Blick verloren geht, dass unsere Begabungen nichts anderes als ein Geschenk Gottes sind, dann kann die Vielfalt, also was ja auch Verschiedenheit bedeutet, Gemeinschaft bedrohen oder sogar zerstören. Und es war für mich damals furchtbar mitzuerleben, dass ein Teil der Jugendabteilung tatsächlich gegangen ist. Es hat mich ohnmächtig gemacht, hilflos gemacht. Und die einen sind gegangen, die anderen sind geblieben. Vielleicht haben damals alle gefragt, was ist der richtige Weg oder was wäre der richtige Weg in Gemeinschaft gewesen? Keine Anklage zu damals. Es war, wie es war, aber es war für alle, die beteiligt waren, eine ganz schwierige Situation. Lange her, kaum vorstellbar, aber es hat wehgetan. Das war die Vielfalt, die wir nicht ausgehalten haben, sie in eine Einheit, in einen Zusammenhang zu bringen. Tja, was ist inzwischen bei uns passiert. Ich möchte später darauf zurückkommen, wie der Weg im Sepharim Kornmarkt weitergegangen ist. Lasst uns wieder die andere Seite der Medaille anschauen und zurück zu Paulus gehen. Er schreibt in einem zweiten Bogen, ich bin jetzt beim zweiten Bogen, wir hatten die Vielfalt und jetzt kommt dieser Leib, von dem die Jelifung so schön auch erzählt hat. Und ich lade euch wieder ein, diesen Text für euch selber zunächst einmal zu lesen. Ja, ich denke, dass ihr diesen Text kennt, dass ihr vielleicht auch Römer 12 kennt. Dort ist dieser Text in ähnlicher Weise von Paulus übernommen worden. Und auf jeden Fall kennt ihr euren Körper. Und jetzt eine Frage an euch zwischendrin. Was ist denn für dich, ganz ehrlich und unabhängig von diesem Text, der wichtigste Teil deines Leibes? Als ich klein war, da habe ich mit meinem Bruder mal diskutiert, was wohl die schlimmste Behinderung ist, dass man nicht sieht, dass man nicht hört, dass man nicht sprechen kann. Und wir haben heftig diskutiert, was denn weniger schlimm ist. Was ist denn der wichtigste Teil des Körpers und was ist, wenn der nicht mehr funktioniert? Ich glaube, man kann die Frage immer auf zweierlei Art beantworten. Man kann sagen, ganz subjektiv, der Teil, den ich gerade besonders brauche, vielleicht beim Radfahren die Beine, Oder der Teil, der mir gerade wehtut, die Fingerkuppe, da habe ich mich gerade reingeschnitten, die sind brutal wichtig. Und wenn nur die Fingerkuppe nicht wehtun würde, dann wäre alles gut. Aber wenn wir natürlich nachdenken, dann wissen wir, dass das so nicht stimmt, sondern objektiv ist alles wichtig. Der Kopf, das Herz, die Hände, die Adern, die Lunge, alles. Ich könnte jetzt eine Stunde weiter aufzählen und wenn, falls es jemand gibt, der in Anatomie besser ist als ich, dann vielleicht auch 2 Stunden. Alles ist sehr wichtig. Wir sind als vollkommene Einheit von Gott geschaffen, eine wunderbare Natur und nichts kann wegbleiben. Und genau so ist es auch in der Gemeinde. Und Paulus schreibt, es geht im Leib darum, dass wir unseren Platz einnehmen. Unser Auftrag ist es, da zu sein, wo wir hingehören, wo Gott uns begabt hat und entsprechend hingestellt hat. Also, dass wir es annehmen, Glied, irgendein Glied an diesem Leib zu sein. Vielleicht ist jemand von euch manchmal neidisch darauf, dass er keine Führungsrolle einnimmt, keine wichtige Rolle. Vielleicht nicht predigt, vielleicht nicht im Vorstand, vielleicht nicht die Finanzen. Vielleicht würde man manchmal gern etwas ganz Wichtiges tun oder hat vielleicht umgekehrt furchtbar Angst davor. Mir ist beim Nachdenken, um wieder auf den CVM zu kommen, eine Person eingefallen, bei der ich eine Zeit lang gewohnt habe und die, glaube ich, genau das ganz stark gelebt hat, ihren Platz in unserem Leib des CVM zu finden. Und das ist für mich immer noch die Marianne Schmidt, die das gelebt hat, was in ihr war und die ganz viel verbunden hat und ganz viel zugehört hat und ganz viel versöhnt hat. Und in der damaligen Streitigkeit, die ich vorhin erwähnt habe, trotzdem eine ganz, ganz wichtige Person war. Nicht oben oder unten ist wichtig, sondern dass ich genau da bin, wo ich hingehöre. Ich möchte den Gedanken mit Paulus weiterführen. Paulus hat noch einen Aspekt mehr in dem Bibeltext, den wir uns jetzt nochmal anschauen. Wenn nun der Fuß behaupten würde, weil ich nicht die Hand bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde er trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Paulus führt es noch ein bisschen weiter und am Schluss sagt er dieses Abschnittes, gerade die Teile des Körpers, die schwächer zu sein scheinen, sind besonders wichtig. Besonders wichtig. Du bist total wichtig. Das Unscheinbare ist total wichtig. Wenn ihr an Jesus denkt, wie er gelebt hat, die Umstände seines Lebens, sein Jünger, die Einfachkeit, mit der er gelebt hat und vor allen Dingen auch die Zuwendung zu denen gerade am Rande, dann ist gerade nicht das Große wichtig, sondern oft auch das Kleine. Und deswegen gehört es sich nicht zu sagen, ich bin zu wenig. Gehört es sich nicht zu sagen, ich gehöre nicht dazu. Gerade die schwachen Teile des Körpers, die sind's. Mich hat dieser Text, dieser 22. Vers als Jugendlicher, als ich neu war in diesem Schülerbibelkreis, von dem ich vorhin erzählt habe, da hat mir dieser Vers tatsächlich sehr geholfen, weil ich gemerkt habe, ich habe zwar keinen Plan, ich habe hier keine Ahnung, ich weiß nicht, was Gebetsgemeinschaft ist, aber egal, irgendwie gehöre ich auch dazu und bin wichtig. Ich glaube, dass uns allen irgendwann öfter oder seltener dieser Gedanke überfällt, ich bin es nicht wert. Was bin ich denn wert heute Abend, Roland, dass ich hier predige? Ich bin es nicht wert, doch ich bin es wert, weil Gott mich hingestellt hat. Weil wir dort sein sollen, wo wir hingehören. Ja, ich komme auf die anfängliche Umfrage unter uns zurück und ich komme zurück auf den CVM. Immer die zweite Seite, der Text und der CVM. Ja, leben wir das? Leben wir diesen Leib? Hat der Daumen nicht Angst, nicht richtig dazuzugehören, weil die anderen 4 Finger so unterschiedlich sind? Ich erlebe es bei mir persönlich immer wieder, wie ich gar nicht gut ankomme, mich vergleiche, wie schnell ich ungeduldig werde, wenn ich eine Lösung sehe und andere das nicht annehmen wollen. Besonders dann bin ich besonders anfällig für solche Dinge, wenn ich vorher mit mir nicht gut umgegangen bin. Geistliche Gemeinschaft als Geschenk, gute Erfahrungen, Wünsche und Erwartungen, alles wunderbar. Aber auf der anderen Seite auch geistliche Gemeinschaft als Hindernis, als Schwierigkeit. Und das haben wir in den 80er Jahren massiv erlebt. Es gab immer wieder Streit zwischen den Gruppen, Verletzungen, ja, Spaltungen. Da war kein Bewusstsein von Leib, zumindest nicht gemeinsam. Damit das nicht passiert, dass Vielfalt und Unterschiede diese Auswirkungen haben, würde es helfen, dass wir erkennen, wir sind nicht besser als die anderen, wir sind vielfältig geschaffen und gehören zusammen. Und das, genau das, schreibt Paulus auch den Korinthern. Da ist jetzt irgendwie ein Teil nicht animiert worden, das stört uns aber gar nicht weiter und wir gehen zum nächsten Textteil. Es darf im Körper nicht zu einer Spaltung kommen. Vielmehr soll es das gemeinsame Anliegen aller Teile sein, füreinander zu sorgen. Wenn ein Teil des Körpers leidet, dann leiden alle anderen mit. Und wenn ein Teil geehrt wird, ist das auch für alle anderen ein Anlass zur Freude. Paulus spannt den Bogen, den er vorhin begonnen hat, nämlich wir sind alle zu einem Leib geworden, weiter. Vielfalt soll eben kein Hindernis für die Einheit sein, sondern im Gegenteil, sie soll zur Einheit tatsächlich führen, indem wir miteinander leiden und uns genauso miteinander freuen. Ich möchte nach diesem Teil, diesen zweiten Teil, einen letzten Bogen mit euch gemeinsam spannen. Und er hat jetzt eigentlich schon mit diesem Textteil begonnen. Und wir schauen noch einen einzigen Stück weiter in dem Text, nämlich dieser Vers 27. Das alles gilt nun auch im Hinblick auf euch, denn ihr seid der Leib Christi. Und jeder Einzelne von euch ist ein Teil dieses Leibes. Ja, das wäre auch die Überschrift dieser Predigt. Wir sind der Leib, aber nicht irgendeiner, sondern wir sind der Leib Christi. Wir sind nicht irgendein Körper. Wir sind nicht irgendeinem Leib vergleichbar. Wir sind der Leib Christi. Und ich kann das noch fünfmal sagen, kann ich das erfassen? Könnt ihr das fassen, verstehen, leben? Was heißt das, dass wir der Leib Christi sind? Alle Dienste, alle Aufgaben, die wir zusammenwirken, das ist das Werk Jesu letztlich. Und es gibt einen Theologen, der sich viel mit dem Neuen Testament beschäftigt hat, Eduard Schweitzer, der hat es einmal so ausgedrückt. Gemeinde ist die besondere, sekundäre Existenzweise des Christus. Gemeinde ist Leib Christi. Anders ausgedrückt, Christus lebt in der Gemeinde. In der Gemeinde, im Leib Christi, erkennt die Welt Christus. Die von Gott heraus und zusammengerufene Gemeinde, die in Erfahrung des Auferstandenen lebt, der Vergebung des Neuanfangs, das ist Leib Christi. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich glaube nicht, dass ich in der Lage bin, das wirklich zu erfassen. Das ist eine geistliche Realität, die da ist. Und können wir die erleben? Sind wir einfach gut miteinander unterwegs im CVM? Oder wie leben wir das denn eigentlich? Ich möchte euch an verschiedenen Punkten deutlich machen, was das bedeutet. In der geistlichen Realität der zerstrittenen Korinther gilt, ihr seid der Leib Christi, schreibt Paulus. Die geistliche Realität für den zerstrittenen CVM in Nürnberg in den 70er bis 90er Jahren war, ihr seid der Leib Christi. Die geistliche Realität der zerstrittenen Christenheit ist, ihr seid der Leib Christi. Die geistliche Realität für unsere Zukunft als CVM ist auch immer weiter, ihr seid der Leib Christi. Egal, ob wir uns schwer tun, egal, ob Corona ist, egal, ob es uns toll geht oder wir in tiefen Verletzungen sind, diese Realität bleibt. Die ist immer gültig. Im Dienen und Empfangen. Und jetzt kommt noch ein Zusammenhang, der mir hilft, ein bisschen hilft, diesen Leib zu verstehen. Das ist nämlich das Abendmahl. Wenn ihr, wie ich vorhin gesagt habe, einmal 1. Korinther 11 bis 14 am Stück durchliest, dann liest ihr in Kapitel 11 einen Text zum Abendmahl. Es ist der älteste Text zum Abendmahl im Neuen Testament. Jesus sagt, das ist mein Leib, solches tut zu meinem Gedächtnis. Wir nehmen das Abendmahl auf, wir nehmen Christus auf. Und wir tun das, weil wir glauben, dass uns vergeben wird. Wir sind aufgefordert, den anderen zu vergeben und wir wünschen den anderen den Frieden des Herrn, der Friedensgruß, als etwas Wunderbares, wie wir das oft in Pappenheim zum Beispiel erlebt haben. Und dann darauf folgendes Kapitel 12, als Gemeinde seid immer in mein Leib, immerzu in allen Formen. Und dann wiederum im Abendmahl darf euch das besonders bewusst werden. Ich freue mich auf das Abendmahl demnächst im Juli, glaube ich, im CV-Abend soll Abendmahl sein. Ich freue mich drauf, das mit euch hoffentlich hier vor Ort tatsächlich feiern zu können. Aber dieses, was da passiert mit dem Abendmahl, da drückt niemand aufs Knöpfchen und alles wird gut. Gott, wie immer, fragt uns, wollt ihr das wirklich? Wollt ihr diese geistliche Realität ergreifen? Gott fragt uns, ob wir uns da hineinstellen wollen, als Kleingruppe, als CVM, als Leib Christi in der Stadt Nürnberg und weltweit. Wollen wir tatsächlich diese geistliche Realität im CVM ergreifen? Wollen wir füreinander sorgen und leiden und uns freuen? Wollen wir unsere Selbstüberschätzung aufgeben? Und unser Neid, unsere Ängste und auch unsere Minderwertigkeitsgefühle immer wieder zurückstellen, weil wir Leib Christi sind und diese geistliche Realität in Sephardim ergreifen und in Liebe miteinander umgehen, wie es dann im 1. Korinther 13 im Hohelied der Liebe dann ja auch ausgedrückt wird. Das Hohelied der Liebe ist von dem Leib Christi sozusagen herbeigerufen oder eingeleitet. Leib Christi zwischen Abendmahl und im Hohenlied der Liebe. Und jetzt merkt ihr, warum mir dieser Zusammenhang 1. Korinther 11 bis 14 so wichtig ist. Wir haben im CVM, und das ist die schöne Nachricht, die ich am Schluss noch bringen will, tatsächlich diesen Leib Christi ergriffen. Und es hat mir sehr gut getan, mit Reinhard im Vorfeld viel im Gespräch zu sein. Und er hat mir seine Geschichte erzählt, als sie in Pottenstein waren, bei einer Mitarbeiterfreizeit 2000, wo zunächst nichts zu spüren war von viel Geistlichkeit, von Leib Christi schon überhaupt nicht. Reinhard wollte eigentlich heimfahren, ihm hat es überhaupt nicht gefallen. Und dann war genau das Abendmahl. Und in diesem Abendmahl ist der Zusammenhang zwischen 1. Korinther 11 und 12 passiert und hat die Herzen berührt. Man hat sich dann zusammengestellt. Man hat Schritt für Schritt einen Weg gegangen, sich zusammengestellt und ist vorangegangen. Man hat später ein Leitbild formuliert und dann das Bündnis der Barmherzigkeit. Und 2018 hatten wir die besondere Herbsttagung gemeinsam begeistert auf der Wernfels. Ich denke am Schluss, dass uns eine schöne Zukunft vor uns liegt, eine schöne Vergangenheit hinter uns liegt, weil wir tatsächlich die Zusage haben, wir sind Leib Christi, das ist eine geistliche Realität. Und ich wünsche mir so, sie mit euch nach der Pandemie neu zu leben. Am Schluss noch einmal ein Blick auf das, was wir heute besprochen haben. Wir haben uns über die Vielfalt unterhalten und dass die Vielfalt aber zu einer Einheit kommt, zu einem Leib. Und dass dieser Leib nicht irgendein Leib ist, sondern der Leib Christi. Das heißt, es hilft uns, im CVM mit den Herausforderungen umzugehen, den Leib zur Realität werden zu lassen und Leib Christi zu lieben. Oder ich sage es nochmal umgekehrt, wenn wir Herausforderungen haben, wenn es unsere Realität gerade schwierig ist, für uns alle oder für mich persönlich, wenn ich gerade nicht bereit bin, diese geistliche Realität Leib Christi anzunehmen, dann ist es gut, wieder nach oben zu schauen, in den grünen Bereich und zu sagen, aber es ist mir zugesagt. Der Geist wirkt die Vielfalt, der Geist wirkt die Einheit. Wir sind zusammen, Leib Christi. Amen. Ich möchte am Schluss noch beten. Lieber Herr Jesus, Es ist ein Wunder, mit dir unterwegs sein zu dürfen. Das hat bei mir damals mit 15 angefangen und es geht immer weiter. Und es war oft viel Abstand zu dir und zu anderen. Aber du bist immer da und du schenkst uns diese Verheißung des Leibes Christi. Ich danke dir so dafür und ich bitte dich, dass wir das begreifen, ergreifen und dass du uns schenkst, dass wir gerade, wenn diese Pandemiezeiten vorbei sind, dass du uns gute Gedanken schenkst, wie wir diesen Leib Christi tatsächlich auch wieder leben können. Schenk uns gute Gedanken der Neubegegnung. Schenk uns das offene Herz füreinander, dass wir uns so anschauen, wie du uns anschaust, mit deiner Liebe. Und dass in dieser Liebe der Leib Christi tatsächlich für alle sichtbar und lebendig wird. Danke, dass du uns dabei begleiten wirst. Amen.